Amy Cuddy. Ohne Worte alles sagen. Mit Körpersprache überzeugen. Ganz ehrlich, wer mag schon von Natur aus gern vor fremden Leuten sprechen? Selbst erfahrene Redner bekommen noch Lampenfieber und die meisten von uns kennen die typischen Blackouts und Schweißausbrüche. Die gute Nachricht aber ist, dass du den Unterschied zwischen zittrigem Gestammel und souveränem Auftritt selbst in der Hand hast. Diese Blinks zeigen, wie du dein Nervensystem aktiv über deine Körpersprache beeinflusst. Sie erklären die enge Verknüpfung zwischen Physis und Psyche und beschreiben, mit welchen Haltungen und Techniken du deinen Herzschlag unter Kontrolle bringst, um auch in herausfordernden Situationen zu überzeugen. Blink Nummer 1. Deine Körpersprache verrät mehr über dich als deine Worte. Stell dir vor, du willst dein Kind mit einem Lied zum Schlafen bringen. Und jetzt stell dir vor, du singst mit weit aufgerissenen Augen, hochgezogenen Augenbrauen und vorgestreckten Schultern. Egal wie lieblich du trällerst, deine Körpersprache sendet eine aggressive Botschaft. Dein Kind wird im Leben nicht einschlafen. Gestik und Mimik verraten oft mehr über uns als Worte. Die Psychologin Nancy Atkoff von der Harvard University bewies mit ihrer im Jahr 2000 veröffentlichten Studie, wie wichtig die Körpersprache für die zwischenmenschliche Verständigung ist. Atkoff unterteilte ihre Probanden in zwei Gruppen. Die Teilnehmer der ersten Gruppe litten unter einer bestimmten Form von Aphasie, einer rezeptiven Sprachstörung. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe hatten keine Einschränkungen beim Verstehen mündlicher Sprache. Beiden Gruppen zeigte man Videos von sprechenden Menschen, die sowohl wahre als auch unwahre Aussagen tätigten. Die Probanden sollten die Lügen von der Wahrheit unterscheiden. Und siehe da, die von Aphasie betroffenen Teilnehmer konnten die Lügen besser erkennen. Atkoff führte ihre Fähigkeiten auf deren besonderes Kommunikationsverhalten zurück. Sie waren darauf angewiesen, stärker auf die nonverbalen Signale ihrer Gesprächspartner zu achten. Das verlieh ihnen die Sensibilität, die wahren Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu lesen. Die Studie bewies, dass unsere Körpersprache unsere wahren Gefühle ausdrückt. Das macht die nonverbale Kommunikation zu einem zentralen Bestandteil zwischenmenschlicher Verständigung. Nehmen wir an, du hältst einen wichtigen Vortrag. Die Botschaft soll deine Zuhörer inspirieren und motivieren, aber deine Körpersprache ist angespannt und unsicher. Die Diskrepanz zwischen diesen Signalen wird den Erfolg deiner Rede sabotieren. In diesen Blinks erfährst du, wie du selbstsicher auftrittst und Präsenz zeigst. Wenn du effektiv kommunizieren willst, müssen deine Worte zu deiner Körpersprache passen. Das wiederum klappt nur, wenn du selbst glaubst, was du vermitteln willst. Du musst von deiner Botschaft überzeugt sein und authentisch kommunizieren. Finden wir heraus, wie dir das gelingt. Blink Nummer 2. Das Bewusstsein für deine persönlichen Werte macht dich stressresistent und überzeugend. Selbsthilferatgeber schwören auf lebensbejahende Mantren. Wir sollen uns mit positiven Botschaften ins Selbstbewusstsein reden, à la »Es geht mir jeden Tag ein Stückchen besser« oder »Ich konzentriere mich auf die positiven Dinge im Leben«. Doch solche oberflächlichen Credos führen nur selten zu nachhaltiger Veränderung. Es gibt aber eine wirksamere Methode. Sie besteht darin, sich regelmäßig an die wichtigsten persönlichen Werte zu erinnern. Der Psychologe Jeffrey Cohn von der Stanford University führte 2014 eine Studie durch, die Übungen zur Stärkung persönlicher Schlüsselwerte umfasste. Und diese Übungen sind so einfach und wirksam, dass du sie problemlos in deinen Alltag integrieren kannst. Erstelle eine Liste darüber, was dir im Leben wichtig ist. Kreativität, ein gesunder Lebensstil, harte Arbeit, ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft, Spiritualität oder was auch immer dich persönlich antreibt. Entscheide dann, welche dieser Werte dich in deinem Handeln besonders prägen. Das sind deine Schlüsselwerte. Wähle nun einen dieser Schlüsselwerte aus und formuliere in einem kurzen Aufsatz, warum dir dieses Thema wichtig ist. So entschied sich eine Teilnehmerin in Cohns Studie für den Schlüsselwert Hilfsbereitschaft. Und ihr kurzer Essay beschrieb ihre Überzeugung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir uns mehr Zeit dafür nehmen, einander zu helfen. Die Übung mag einfach klingen, hat aber eine erstaunliche Wirkung. Sie hilft dir, überzeugender aufzutreten und in Stresssituationen souveräner zu reagieren. Das zeigen auch die Forschungsergebnisse der US-amerikanischen Psychologen David Creswell und David Sherman von 2005. Ihr Versuchsaufbau enthielt ebenfalls eine solche Aufgabe. Eine Gruppe verfasste Kurzaufsätze zu persönlichen Schlüsselwerten, die Kontrollgruppe schrieb Essays zu beliebigen Themen. Im Anschluss an die Schreibübung brachte man die Probanden in Stresssituationen. Sie sollten vor einer Gruppe abweisender Juroren Reden halten und mathematische Probleme lösen. Danach wurde ihr Speichel auf Spuren des Stresshormons Cortisol getestet. Ahnst du es schon? Die Teilnehmer, die sich zuvor mit ihren Schlüsselwerten befasst hatten, wiesen keine erhöhten Cortisolwerte auf. Die Kontrollgruppe hingegen hatte mit einem deutlich höheren Stresspegel reagiert. Aber was machst du, wenn dir in Drucksituationen trotzdem die Nerven flattern? Blink Nummer 3. Das Hochstapler-Syndrom ist weit verbreitet. Diese Gewissheit hilft gegen Lampenfieber. Gute Redner scheinen vor Selbstvertrauen zu strotzen. Sie strahlen eine Präsenz und Ruhe aus, die über den Stress des Augenblicks erhaben scheint. Doch der Schein trügt. Selbst die erfolgreichsten Menschen leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen. Die meisten werden solche Gedanken kennen. Ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Oder ich habe die Anerkennung gar nicht verdient. Das kann zu Fatalismus führen, nach dem Motto, ich werde nie lernen, überzeugend vor anderen zu sprechen. Warum also sollte ich mich damit quälen, meine Fähigkeiten zu trainieren? In der Psychologie bezeichnet man das chronische Gefühl der Unzulänglichkeit und der unverdienten Anerkennung als Hochstapler-Syndrom. Die Betroffenen leiden unter massiven Selbstzweifeln. Sie fühlen sich wie Betrüger, deren Schwindel früher oder später auffliegt. Und dieses Phänomen ist weiter verbreitet, als man denkt. Geprägt wurde der Begriff im Jahre 1978 von der Psychologin Pauline Clance, die persönlich mit dem Syndrom vertraut war. Clance konnte zwar langjährige akademische Erfahrung und etliche berufliche Erfolge vorweisen, fühlte sich aber dennoch jeder Anerkennung unwürdig. In ihrer Wahrnehmung waren all diese Errungenschaften pures Glück. Sie empfand sich als Mogelpackung, besonders im Vergleich zu ihren vermeintlich höher qualifizierten Kollegen. Clance wollte wissen, ob es anderen Frauen genauso ging. Also führte sie 1978 eine Studie mit 178 erfolgreichen Frauen aus der vorwiegend weißen US-amerikanischen Mittelschicht durch. Und tatsächlich, die meisten der Befragten fühlten sich wie unzulängliche Hochstaplerinnen, all ihren Erfahrungen und Erfolgen zum Trotz. 1993 legte Clance die Studie neu auf, nun aber mit männlichen Teilnehmern. Und die Ergebnisse zeigten, dass Männer genauso häufig vom Hochstapler-Syndrom betroffen waren. Doch der Unterschied bestand darin, dass Männer ihre Selbstzweifel für sich behielten. Sie bekannten sich nur dann zu ihren Gefühlen, wenn ihre Antworten anonym blieben. Du weißt möglicherweise selbst, dass sich solche Minderwertigkeitsgefühle nur schwer überwinden lassen. Auch die Studien zeigen, dass es dabei nicht auf weitere Meriten ankommt. Die Anzahl persönlicher Erfolge ist kein Heilmittel gegen Selbstzweifel. Was hingegen hilft, sind folgende Gedanken. Die meisten, wenn nicht gar alle Menschen, sind vom Hochstapler-Syndrom betroffen. Das wiederum bedeutet, entweder sind wir alle unzulänglich oder unser aller Selbstwertgefühl ist gestört. Mach dir bewusst, dass nur Letzteres der Fall sein kann. Und erinnere dich daran, wenn das Hochstapler-Syndrom das nächste Mal vor einem wichtigen Auftritt in dir wirkt. Blink Nummer 4. Das Gefühl der Ohnmacht lässt sich durch gezielte Übungen durchbrechen. Amy Cuddy betreute eine Klientin namens Cassidy, die sich chronisch verloren und machtlos fühlte. Die gemeinsamen Sitzungen brachten schließlich die Ursache ans Licht. So hatte Cassidy bis zu ihrem College-Abschluss Leistungssport betrieben. Ihre Erfolge als Leichtathletin gaben ihr Kraft und Selbstvertrauen. Doch nach der Schule brach dieser Teil ihres Lebens weg und mit ihm die Gefühle der Sicherheit und Orientierung. Cassidys Fall ist keine Seltenheit. Er ist ein gutes Beispiel für einen emotionalen Teufelskreis, der mit einem Gefühl der Machtlosigkeit beginnt und später zu wirklicher Ohnmacht führt. Diese Dynamik wurde 2003 vom Psychologen Ducker Keltner untersucht. Seine Studie zeigte, wie sehr sich Gefühle der Macht und Ohnmacht auf das sogenannte Annäherungssystem im Gehirn auswirken. Ein neuronales Netzwerk, das Impulse wie Neugier, Mut und Abenteuerlust steuert. Es beeinflusst, wie schwer oder leicht wir uns auf soziale und berufliche Möglichkeiten einlassen. Demgegenüber steht das sogenannte Verhaltenshemmsystem, das Verhaltensweisen wie Schüchternheit, Zurückhaltung und Vermeidung triggert. Wenn dieses System zu dominant wird, neigen wir dazu, Möglichkeiten als Gefahren zu interpretieren. Und kaum etwas hemmt das Verhalten so sehr wie wiederkehrende Gefühle der Ohnmacht. Oft ist Ohnmacht eine traumatische Erfahrung. Viele Betroffene durchleben die negativen Erfahrungen immer wieder aufs Neue. Doch wenn sie das Trauma nicht überwinden, übernimmt letztlich das Verhaltenshemmsystem die Kontrolle und verfestigt das Gefühl der Machtlosigkeit zu einem Dauerzustand. Die gute Nachricht aber lautet, dieser Teufelskreis lässt sich durchbrechen. Die aktive Erinnerung an positive Erlebnisse reaktiviert und stärkt das Annäherungssystem. Probier es aus. Fühlst du dich aktuell machtlos? Dann denke an eine Situation, in der dir dein Handeln ein Gefühl von Macht, also von Einfluss und Selbstwirksamkeit gegeben hat. Pamela Smith ist Professorin für Management Studies an der UCLA in San Diego. Sie empfiehlt folgende Übung. Erinnere dich an einen Moment persönlicher Macht, der mit deinen Schlüsselwerten verknüpft war. Vielleicht hast du jemandem Paroli geboten, der andere Menschen drangsaliert hat. Oder hast du dich einmal jemandem nahe gefühlt, weil du dich offen und verletzlich zeigen konntest? Egal was es war, die Erinnerung reaktiviert das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das wiederum stärkt dein Annäherungssystem und dein Selbstvertrauen. Link Nummer 5. Macht und Bewegung hängen eng zusammen. Das Gefühl persönlicher Macht lässt sich aber auch durch andere, körperbetontere Übungen stärken. Ein gutes Beispiel dafür ist der Haka, ein ritueller Tanz der neuseeländischen Maori. Dieser indigene Tanz erlangte weltweite Bekanntheit durch das neuseeländische Rugby-Team, das den Haka vor allen Spielen aufführt. Seine Abfolge besteht aus kraftvollen und selbstbewussten Bewegungen, bei denen die Tänzer ihre Brust aufblähen, mit den Füßen auf den Boden stampfen und lautstark auf ihre Schenkel schlagen. Die besondere Wirkung des Haka hat zwei Komponenten. Zum einen das berauschende Gefühl koordinierter kollektiver Bewegung, das allen Gruppentänzen innewohnt, und zum anderen dient jede der Bewegungen dazu, Macht zu demonstrieren und die Gegner einzuschüchtern. So zeigt der Haka besonders anschaulich die enge Verbindung von Bewegung und Macht. Wir sind von Natur aus darauf programmiert, bestimmte Bewegungen als Ausdruck von Macht und Ohnmacht zu lesen. Der Biologe Nikolaus Troje führte 2015 eine Studie zu dieser Verknüpfung durch. Er rekrutierte 100 Teilnehmer und zeigte ihnen Animationen abstrakter Figuren, die sich auf einem Bildschirm bewegten. Die Figuren reduzierten die menschliche Gestik auf ein absolutes Minimum, auf einfache Linien und Punkte, die die Gliedmaßen repräsentierten. Und die Probanden sollten angeben, ob sie die Bewegungen dieser Silhouetten als Ausdruck von Macht oder Ohnmacht interpretierten. Die Ergebnisse belegten, dass expansive Gesten mit Macht assoziiert werden, zum Beispiel breite Armbewegungen oder kräftige, raumgreifende Schritte. Hingegen wurden kleine, zurückhaltende oder gehemmte Bewegungen als Ausdruck von Ohnmacht gedeutet. Wir haben bereits gesehen, dass die Körpersprache unsere wahren Gefühle ausdrückt. Dieses Wissen kannst du nun um die Erkenntnisse zur Gestik erweitern, um bei öffentlichen Auftritten zu überzeugen. Studien zeigen nämlich außerdem, dass wir Ohnmacht mit einer Körpersprache verbinden, die Menschen kleiner erscheinen lässt. Dazu zählen vor allem kraftlose und eingefallene Haltungen, bei der sowohl Kopf als auch Schultern herabhängen. Wir verbinden Ohnmacht aber auch mit subtilen Signalen wie angespannten Gesichtsausdrücken. Als weitere Zeichen gelten bestimmte Gesten wie die seitlich an den Hals gelegte Hand. Dabei handelt es sich um eine instinktive Verteidigungsgeste, mit der wir den besonders sensiblen Bereich der Halsschlagader abschirmen. Dieser Reflex stammt aus einer Zeit, in der wir unseren Körper vor wilden Raubtieren schützen mussten. Interessant, dass wir ihn bis heute in Stresssituationen wie zum Beispiel bei einer Ansprache vor Fremden zeigen. Behalte diese Informationen im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal ein Publikum überzeugen willst. Denke an die stolze und raumgreifende Körpersprache der furchtlosen Maori. Link Nummer 6. Dein Nervensystem lässt sich erstaunlich leicht in den Entspannungsmodus schalten. Du wirst es kennen. Höllisches Lampenfieber vor einem wichtigen Termin oder Auftritt. Also vertraust du dich einem Freund oder einer Freundin an und erhältst folgenden Rat. Entspann dich. Der Vorschlag ist gut, denn eine verspannte Körpersprache steht für Angst und Ohnmacht. Wie aber machst du dich auf Knopfdruck locker? Tatsächlich gibt es eine einfache Methode, in den Entspannungsmodus zu schalten. Du musst nur wissen, wie das menschliche Nervensystem funktioniert. So hat das menschliche Nervensystem zwei grundlegende Operationsmodi, die jeweils einen eigenen neuronalen Kreislauf umfassen. Das sympathische Nervensystem, kurz SNS, und das parasympathische Nervensystem, kurz PNS. Noch geläufiger sind die Bezeichnungen Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus ist dein neuronales Alarmsystem. Er wird aktiv, wenn du vor Bedrohungen oder Gefahren auf der Hut bist. Der Parasympathikus ist dein nervlicher Entspannungsmodus. Er wird aktiv, wenn du dich sicher fühlst und kümmert sich um die Senkung der Herzschlag- und Atemfrequenz. Dieses Wissen kannst du nutzen, um in Stresssituationen ruhig zu bleiben. In solchen Momenten aktivierst du den Parasympathikus, um deine Muskulatur zu entspannen und eine selbstsichere Körpersprache zu sprechen. Der Schlüssel zur Aktivierung des Parasympathikus ist deine wichtigste Leitung, der sogenannte Vagusnerv, der vom Gehirn über das Herz bis zu den Lungen verläuft. Wenn alles sicher scheint, beruhigt dein Gehirn über diese Direktverbindung deinen Herzschlag und deine Atmung. Und jetzt kommt's. Das funktioniert auch umgekehrt. Wenn du bewusst tief und langsam atmest und deine Muskeln entspannst, erhält dein Gehirn Signale der Entspannung. Du fühlst dich sicher. Versuch es jetzt gleich. Atme ein paar Mal tief und langsam ein und aus. Wiederhole den Ablauf mehrmals, um deinen Parasympathikus zu stimulieren. Eine Studie des Biologen M.K. Basin von 2013 belegte die Wirkung dieser einfachen Übung. Sie reduzierte Angstgefühle, depressive Verstimmungen und steigerte die Zuversicht der Probanden. Diese hatten das Gefühl, ihre Emotionen besser regulieren zu können und fühlten sich ihren Aufgaben gewachsen. Blink Nummer 7. Die bewusste Veränderung der Körpersprache steigert das Selbstvertrauen. Amy Cuddy ermutigt ihre Studenten an der Harvard Business School zur aktiven Beteiligung. Sie lässt sie wissen, dass die mündliche Mitarbeit zu einem wesentlichen Teil in die Notenvergabe einfließt. Trotzdem gibt es immer wieder Studenten, die in den Kursen partout nicht partizipieren. Irgendwann kam Cuddy ein interessanter Gedanke. Was, wenn sie diesen stillen Teilnehmern eine selbstsichere Körpersprache beibrächte? Würde sich das positiv auf ihre Beteiligung auswirken? Cuddy wusste, dass die Passivität dieser Studenten nicht auf fehlendes Verständnis zurückging. Sie alle erzielten gute schriftliche Noten. Ihre Gemeinsamkeit lag woanders, in derselben ohnmächtigen Körpersprache. Cuddy begann also, die stillen Teilnehmer zu beobachten. Sie alle suchten sich beim Betreten des Kursraums Plätze in den äußeren und hinteren Reihen. Sie hielten ihre Köpfe gesenkt und hefteten ihre Blicke an ihre Bücher oder elektronischen Geräte. Und sie saßen nicht aufrecht mit beiden Füßen auf dem Boden, sondern hielten ihre Gliedmaßen eng ineinander verschlungen und fingerten nervös in ihren Haaren. Cuddy wusste, diese nonverbalen Signale zu lesen. Die ohnmächtige Körpersprache verstärkte das negative Selbstwertgefühl dieser Studenten. Und diese Unsicherheit hemmte sie in ihrer Beteiligung und beeinträchtigte ihre soziale und akademische Teilhabe. Die Beobachtungen aus den Kursräumen führten 2010 schließlich zu einer Studie, mit der Cuddy und ihre Kollegen bewiesen, dass die bewusste Annahme machtvoller Haltungen wirklich das Selbstvertrauen stärkt. Den Studienteilnehmern wurden Fotos von Puppen mit verschiedenen Körperhaltungen gezeigt. Man bat sie, die Haltungen dieser Puppen nachzuahmen. Ein Teil der Probanden imitierte machtvolle Haltungen, sogenannte Power-Posen. Sie stellten sich aufrecht hin und stemmten ihre Hände in die Hüften oder lehnten sich mit nach hinten gezogenen Schultern in einem Stuhl zurück. Andere ahmten ohnmächtige Haltungen nach. Sie verschränkten ihre Arme eng vor der Brust oder kauerten sich vornübergebeugt auf einen Stuhl. Anschließend testeten die Studienleiter das Annäherungssystem beider Gruppen. Sie stellten sie vor die Wahl, $2 zu behalten oder bei einem Würfelspiel zu setzen. Bei dem Spiel konnten sie die $2 sowohl verdoppeln als auch verlieren. Die Teilnehmer mit den Power-Posen entschieden sich zu 33% für das Glücksspiel. Unter den Probanden mit den ohnmächtigen Gesten ließen sich hingegen nur 8% auf das Wagnis ein. Du siehst, Schon ein paar einfache Powerposen genügen, um dein Annäherungssystem zu stärken und dir zu mehr Mut und Selbstvertrauen zu verhelfen. Blink Nummer 8. Bereite dich mit Powerposen auf herausfordernde Situationen vor und wahre Haltung. Powerposen verleihen dir körperliche und mentale Kraft. Sie stärken dein Selbstvertrauen und den Mut, dich gegenüber Menschen und Situationen zu öffnen. In anderen Situationen helfen sie dir, dich zu entspannen und Ruhe in deine Gedanken zu bringen. Damit sind Powerposen das ideale Werkzeug, um dich für die unterschiedlichsten Herausforderungen zu wappnen. Und da jeder Tag auf gewisse Weise anspruchsvoll ist, kannst du diese Übungen auch gleich zur Routine machen. Beginne deinen Tag mit einigen aufputschenden Posen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Rückzugsort wie dein Schlafzimmer, ein Badezimmer oder ein leerer Aufzug. Wir erinnern uns daran, dass Powerposen expansiv sind. Sie streben in die Höhe und Breite und vergrößern deine Körperfläche. Denk an die typische Pose einer siegreichen Superheldin. Stell dich mit leicht gespreizten Beinen aufrecht hin und stemme die Hände mit nach außen zeigenden Ellenbogen in die Hüften. Oder du reckst beide Arme senkrecht in die Luft, als hättest du gerade das Siegtor eines hart umkämpften Endspiels erzielt. Allerdings gibt es Situationen, in denen du keine Privatsphäre hast, etwa die Minuten im Warteraum vor einem wichtigen Meeting. Arbeite hier mit subtilen Gesten wie folgender Sitzhaltung. Setze beide Füße auf den Boden und halte den Kopf aufrecht. Strecke den Rücken durch und ziehe die Schultern zurück. Und denke daran, diese Körperspannung auch in den herausfordernden Momenten des Meetings zu halten. Ein wenig Feingefühl ist dennoch wichtig. In der Präsentation selbst haben große Powerposen nämlich nichts zu suchen. So könnte es deine Zuhörer irritieren und deinen Erfolg unterlaufen, wenn du während deines Vortrags die Hände in die Hüften stemmst. Halte dich bei öffentlichen Auftritten aber an die Grundregeln einer machtvollen Haltung. Ziehe die Schultern zurück, um mit breiter Brust zu sprechen. Atme tief und langsam ein und aus. Verteile dein Gewicht auf einen festen Stand und vermeide es, von einem Fuß auf den anderen zu treten oder deine Beine zu kreuzen. Achte darauf, den Kopf gerade zu halten und den Blick nach vorne auf deine Zuhörer zu richten. Jetzt weißt du, wie du aufrecht und mutig durchs Leben gehst. Erinnere dich also an diese Blinks, wenn du dich das nächste Mal klein und machtlos fühlst. Es ist womöglich der perfekte Moment für eine kräftige Powerpose. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Körper und Geist eng verbunden sind. Eine ängstlich wirkende und machtlose Körpersprache verstärkt deine Gefühle der Unsicherheit und Ohnmacht. Allerdings funktioniert dieser Zusammenhang auch umgekehrt. Machtvolle Haltungen wie Powerposen senden deinem Gehirn Signale, die dir Kraft und Selbstvertrauen verleihen. Erinnere dich an diese Wirkung, wenn du das nächste Mal vor Leuten sprichst. Denn ein ruhiges und souveränes Auftreten hilft dir, dein Publikum zu überzeugen. Was du konkret umsetzen kannst? Lass dich von deinem Telefon an deine Körpersprache erinnern. Vorsätze sind gut, aber wir alle neigen dazu, sie zu vergessen. Stell dir daher eine Erinnerung auf deinem Smartphone, um dich an deine aufrechte Haltung oder deine Powerposen zu erinnern. Stell dir einen stündlichen Alarm und überprüfe jedes Mal kurz deine Haltung. Sitzt du gerade oder kauerst du mit krummem Buckel am Schreibtisch? Die regelmäßige Erinnerung hilft dir, dauerhaft auf deine Körpersprache zu achten. Das waren unsere Blinks zu Ohne Worte alles sagen von Amy Cuddy. Vielen Dank fürs Zuhören.